Danke, Vater, für das, was du jetzt heute Morgen in den Markus hineingelegt hast. Ich danke dir für das, was du durch ihn zu uns sprechen möchtest. Und ich bete für deinen Heiligen Geist, der es übersetzt, der es über uns in alle Wahrheit führt, der auch das in unsere Herzen hineinfallen lässt und wachsen lässt. Ich bete für die Kinderstunde auch, dass sie dein Wort verstehen dürfen und dass es ergreifen dürfen. Und begreifen dürfen dann auch, was du für sie getan hast. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, weil du es versprochen hast in deinem Wort, aber auch, weil du in jedem Einzelnen von uns auch leben möchtest. So bete ich jetzt für Markus, dass du ihn ruhig machst, Heiliger Geist, und dass du durch ihn sprichst jetzt und dass wir es verstehen dürfen und dass wir davon Leben erhalten dürfen. Danke, Jesus, dafür. Dir sei Lob und Preis für alles. Amen.
Amen. Amen. Danke, Marc. Also, ich freue mich, dass ich heute mit euch einen Gottesdienst feiern darf. Und jetzt bei Festivitäten, bei Festivals oder sowas, da beginnt man ja oft mit Are you ready, Reef? Oder seid ihr bereit? Oder wollt ihr mitfeiern? Und das ist meine Einladung. Einfach mal mitfeiern, den Gottesdienst mitfeiern, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Feiertyp bin. Ich bin kein Partylöwe. Ich liebe es, eher zurückgezogen zu sein, aber manchmal muss man halt auf Feierlichkeiten gehen. So war es von mir vor etwa 2 Wochen. Da sind wir betrieblich, haben wir eine Veranstaltung gehabt, eine Tagung gehabt und im Rahmen dieser Tagung wurden wir dann gebeten, das Herbstfest in Rosenheim, das ist so das kleine Oktoberfest von München, das Herbstfest in Rosenheim zu besuchen. Und da war schon ziemlich viel los. Da waren Menschen über Menschen, da waren Fahrgeschäfte, da waren Schießbuden, da war Karussells und alles Mögliche, ähnlich wie die Duld in Salzburg. Ich denke, ihr wisst, wie es dazugeht. Und man hat schon eine Zeit lang gebraucht, überhaupt über das ganze Gelände zu gehen, bis man dann unseren Zielpunkt erreicht hat, nämlich in einem Festzelt einer Rosenheimer Brauerei wurden von meiner Sekretärin ein paar Tische bestellt und wir kommen dorten. Und es war eng, es war laut und unsere Tische waren keine 20 Meter von der Musikkapelle entfernt. Also nicht unbedingt mein Leben, nicht meine Welt, weil wenn man sich mit jemand unterhalten wollte, dann nur, wenn man den Mindestabstand von 5 Zentimeter zwischen Mund und Ohr des Gesprächspartners nicht überschritten hatte. Man musste brüllen, man musste schreien. Und ich dachte mir, ist das wirklich meins? Mag ich das? Abhauen war keine Option für mich als Leiter der Abteilung. Und was macht man da? Entweder ich setze mich hin vor meinem Händel und lasse es halt über mich ergehen. So dass man es auch merkt. Oder eine zweite Option wäre natürlich gewesen, mitzumachen, mitzufeiern. Macht man das? Darf man das? Also meine Erziehung und meine Prägung sagt eher nein. Und dazu noch, als Christ gehört es sich da, diese Lieder mitzusingen, mitzuschunkeln. Muss gar nicht so viel getrunken worden sein, aber macht man da mit? Doch spätestens, wenn sie auf die Bänke steigen und schunkeln und singen und mitmachen, da sollte man doch spätestens abhauen. Also entweder da sitzen vor meinem Händel und die anderen machen Feier oder was mache ich? Ich machte mit. Sicherlich auch hilfreich, weil die Musikkapelle wirklich gut war und auch die alten Lieder aus meiner Jugend und sowas, wo die Texte noch ziemlich sicher waren, ich auch mitsingen konnte. Also es war, habe einfach mitgemacht. Und so ist auch meine Einladung für euch heute. Macht mit bei dem Feier des Gottesdienstes heute. Macht mit, zieht euch nicht zurück, sondern schaut euch, lasst uns Gottesdienst feiern, weil Gott gerne feiert. Er hat etliche Feste und Feieraktivitäten sogar vorgeschrieben. Das ist das neue Gedanke auch für mich. Ich komme da darauf später zurück und deswegen geht es heute um ein Fest, um eine Feier. Und ich habe die Überschrift der heutigen Predigt, habe ich gewählt, Einführung in die Welt der Wunder. Und dabei geht es um ein Fest. Es geht um das erste Zeichen, das erste Wunder, das Jesus gemacht hat. Und das war auf einer Hochzeit. Und diese Hochzeit trägt den Namen oder diese Geschichte trägt den Namen die Hochzeit von Kanaan und steht im Johannes 2. Und ich lese die Geschichte und lade euch ein, mir da zu folgen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem ging 2 oder 3 Maß. Also das sind keine Maß wie bei uns, sondern das sind insgesamt um die 600 Liter. Alle 6 steinerne Krüge, nur dass man es weiß. Jesus spricht zu ihnen, zu den Dienern. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an, 600 Liter. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, rufte der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken, also genug getrunken, betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was für ein Ereignis! Was für ein Mann, was für ein Wunder. Na gut, sicherlich kann man sich auch die Frage stellen, hat es das wirklich gebraucht, wenn die Leute schon leicht angetrunken sind? Ja, ist es eine Notsituation? Musste man da wirklich handeln? Wäre keine andere Lösung verfügbar gewesen? Es ging ja nicht um Menschenleben. Musste Jesus hier eingreifen? Ich denke, dass diese Geschichte, die ich überschrieben habe, mit der Einführung Jesu in die Welt der Wunder durch das Wirken Gottes, die Einführung Jesu in die Welt der Wunder durch das Wirken Gottes, diese Geschichte hat sicherlich seine Berechtigung in der Bibel. Was mir zunächst in dieser Geschichte fehlt, ist allerdings die Begeisterung. Die Begeisterung, ja, vielleicht waren sie solche Typen wie ich, die wenig zu begeistert sind. Aber das, wow, super, wir haben einen Spitzenwein, einen klasse Jahrgang, der aus Wasser entstanden ist. Man hört nichts von den Dienern, man hört nichts von der Mutter Jesu, man hört nichts von den Jüngern, man hört nichts von dem Brautpaar oder der Hochzeitsgesellschaft einzig und allein der Speisemeister. Der war begeistert. Der hat gesagt, hey, so einen guten Tropfen, mehr oder weniger, habe ich noch nie gehabt. Und da stellt sich die Frage, wo ist diese Begeisterung? Haben Sie es einfach nicht mitbekommen? Haben Sie es nicht begriffen? Sie haben es doch erlebt. Doch wurde es wirklich wahrgenommen? Wurde dieses Wunder bei dieser Hochzeit wirklich wahrgenommen? Dabei denke ich an unsere heutige Zeit und an uns. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Ereignisse, als Menschen, aber auch als Christen, wobei das eine das andere nicht ausschließt, in denen wir Jesu wirken, in denen wir die Wunder Gottes in unserem Leben, die er vollbringt und tut, nicht wahrnehmen. Dabei ist es doch wichtig zu erkennen, dass Gott heute noch immer wirkt, dass er heute noch Wunder tut. Und wenn wir das schaffen, dies zu erkennen, wenn es uns gelingt, bin ich überzeugt, dass Gott mehr und mehr Wunder in unserem Leben vollbringen will. Und das möchte ich heute anhand dieser Geschichte verdeutlichen. Zuerst mal eine Erklärung, wie man Wunder definiert. Oder das habe ich gelesen. Hoppla, das war verkehrt. Spannend, gell? Also, da heißt es, Wunder wird definiert. Außergewöhnliches, den Naturgesetzen und aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht zugewiesenes Geschehen und Ereignis, das Staunen erregt. Was für ein Satz, ich tue mir da immer schwer damit. Aber könnte man so stehen lassen, oder? Ich bin ein Freund von Abkürzungen. Oder beziehungsweise von Zusammenfassungen. Ich habe es mal so genannt. Vielleicht könnt ihr es übergeben. Übernatürliches Ereignis durch göttliches Wirken. Könntest du das mitteilen, oder? In Endeffekt. Wunder, ein übernatürliches, nicht zu erklärendes Ereignis durch göttliches Wirken. Dazu habe ich zu dieser Geschichte drei Punkte. Drei Punkte, auf die ich sie aufgesplittet habe. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist, Gott möchte gebeten werden. Im Vers 3 lesen wir, dass Maria zu Jesus kommt und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Maria kam nicht mit einer Feststellung zu Jesus, Maria kam mit einem Anliegen, mit einer Sorge, mit einem, was sie beschäftigt, zu Jesus. Also wir durften als Familie im letzten Jahr zwei Hochzeiten feiern, unsere Kinder. Und da haben wir mitgekriegt, auf was alles ankommt. Da ist es die Örtlichkeit, die Location. Es geht um gute Musik, geht um gute Beiträge, spaßige Beiträge, es geht um gutes Essen und ausreichend Essen und es geht um gutes Trinken und ausreichend Trinken. Wenn eine dieser Komponenten fehlt, kann ein Fest als ins Wasser gefallen gelten. Wenn man nicht genug zu essen hat, wird es schlecht geredet. Wenn man keine gute Musik hat, wird es schlecht geredet. Und dann schwappt auch so die Stimmung über. Maria wusste, um was es ankommt. Und sie spürte, wenn die Stimmung nicht kippen sollte, darf das Trinken nicht ausgehen. Sie war schon eine besondere Frau, die Mutter Jesu, weil sie irgendwie spürte, dass die Bediensteten, die Diener, dass die unruhig wurden. dass die irgendwie denken und vielleicht auch schon genuschelt haben, wie können wir dieses Problem des ausgehenden Weins lösen. Und sie ging zu ihnen und hat sich wahrscheinlich auch erkundigt als Gast. Und sie sagt, okay, schauen wir mal, was man machen kann, bevor die ersten Gäste davon Wind bekommen. Sie bittet ihren Sohn um Hilfe, um diese missliche Lage, die das Brautpaar betrifft, abzuwenden. Ich stellte mir das immer so vor. Also bei der Hochzeit von Kanaan habe ich mir immer das so vorgestellt. Großer Raum, große Festivität. Jesus mit seinen Jüngern in einer ruhigen Ecke. Vielleicht auch in einem separaten Raum während der Hochzeit. Tiefgeistige Gespräche mit seinen Jüngern. Und dann kommt Maria rein und stört ihn. Ein Gedanke, der mir jetzt erst wieder gekommen ist, vielleicht war Jesus mitten unterm Tanzen. Vielleicht war er beim Feste feiern, beim Essen, beim Getränke anstoßen. So wie es bei der Hochzeit üblich ist. Könnte ja sein. Und Maria hat ihn gestört, dass er gesagt hat, hey, was willst du denn eigentlich von mir? Können wir uns einen feiernden, einen tanzenden, einen weintrinkenden Jesus, der lacht und Freude hat, wirklich so vorstellen? Egal. Vielleicht ein Ansatz. Jedenfalls, Maria bittet den Sohn um Hilfe für das Fest. Im Bitten und im Beten sind wir ja oftmals vorbildlich. Wir stehen ein im Gebet und bitten Gott, sich unsere Probleme anzunehmen. Richtiger Weg. Wir bitten Gott auch, sich der Probleme meines Nachbarns, meines Freundes, meinen arbeitslosen Kollegen anzunehmen. Wir beten auch für Frieden auf der Welt, vor allem für die Ukraine. Wir beten für die Naturkatastrophen, die in den letzten Wochen über uns hereingebrochen sind in Marokko und Libyen. Wir beten gerne für Leute, die in Schwierigkeiten sind. Finde ich klasse. Doch wie und warum bitten wir? Ist es eine Art Pflichtbewusstsein? Nehmen wir uns wirklich die Zeit und das Herz, Gott aufrichtig um etwas zu bitten? Und glauben wir auch daran, dass Gott sich darum annehmen wird und wirkt? Und sind wir uns vielleicht auch den Konsequenzen oder der Konsequenz bewusst, die es bewirkt, wenn wir Gott um etwas bitten. Darauf komme ich später. Maria wusste, wenn hier jemand helfen kann, dann nur Jesus und niemand sonst. Deswegen ging sie zu ihm. Maria glaubte an Jesus Möglichkeiten, obwohl sie bis dorthin noch kein Wunder von ihm erlebt hatten. Es war ja sein erstes Zeichen. Aber sie glaubte, wenn jemand helfen kann, dann Jesu. Und deswegen sagte sie, was Jesus den Dienern sagt, das tut. Sie sagte zu den Dienern, was er sagt, das tut. Macht es. Ich bin absolut überzeugt, dass wenn wir im Glauben bitten, wenn wir im Glauben bitten, ein göttliches Wirken, ein göttliches Handeln bewirken können, Anstoß geben können, Motivation geben können. Wenn wir glauben, bitten, können wir ein göttliches Wirken, Handeln bewirken, ein Wunder bewirken. Zweiter Punkt. Beim Wunder ist es durchaus so, dass Gott die Zeit oder den Zeitpunkt und die Art der Durchführung bestimmt. Also es war für mich schon eher respektlos, wie Jesus seine Mutter anfahrt oder sagt, was habe ich mit dir zu tun? Das ist nicht voller Respekt eines Sohnes und ich wüsste nicht, wie ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn umgehen würde oder wenn der zu mir sowas sagen würde. Aber Jesus sagt etwas, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das war nicht respektlos, sondern es war einfach, ich bin noch nicht so weit, ich habe noch nicht die Vollmacht Gottes. Maria und vielleicht auch Dina waren sicherlich der Ansicht, dass in dem Moment, wo sie merken, dass der Wein knapp wird, der optimale Zeitpunkt ist, für Gott zu handeln. Dass es schnell gehen muss, dass es sofort sein muss. Dass Jesus doch gleich nach Aufforderung handeln soll. Der Wein geht zu Ende. Jesus, mach doch was, bevor der Speisemeister, bevor der Bräutigam, bevor die Hochzeitsgesellschaft irgendwas merkt, es mitbekommt. Ich kann mich da gut reindenken, weil es mir auch oftmals so geht. Dass wenn ein Problem ansteht, wenn eine Not ansteht, wenn es mir nicht gut geht und ich zu Jesus gehe im Gebet, sage jetzt gleich, bitte sofort, mach und zwar schnell. Doch die Zeit für das Handeln Gottes, für ein Wunder, war noch nicht gekommen. Fragt ihr euch nicht auch, warum muss Gott immer so alles so spannend machen? Warum reagiert er immer so auf den letzten Drücker hin? So ganz kurz vorm Ende, vor der Katastrophe. Wenn wir auch meinen, Gott handelt spät, dürfen wir wissen, er handelt nie zu spät. Noch bevor das Befürchtete eintritt, wirkt Gott. Nun ist die Zeit Jesu gekommen. Gott will ihn gebrauchen. Gott bestimmt die Zeit, nicht die Diener, nicht Maria, sondern Gott allein. Aber nicht nur den Zeitpunkt seines Handelns, für das Wunder und seines Wirkens sind von Gott bestimmt, sondern auch die Art und Weise. Ich bin mir sicher, dass es für Jesus ein leichtes gewesen wäre, dafür zu sorgen, dass die einzelnen Gläser der Gäste nie leer werden. Oder dass die einschenken, diese Krüge, die kleinen Krüge, wo die Bediensteten drum geht, nie leer werden. Wäre doch eine simple Möglichkeit gewesen. Und vor allem, es hat er schon mal bei Elia, beziehungsweise bei der Witwe in Sarepta bewiesen, die ihr Ölgefäß nie ausgegangen ist. Ähnlich hätte doch dieses Wunder auch sein können. Einfach so. Oder dass der Brunnen auf einmal oder nur Wein beinhaltet. Sicherlich wären meine Vorstellungen an dieser Stelle wesentlich leichter und schneller gegangen, ein Wunder herbeizuwundern. Aber es bedarf scheinbar auch oft viel Geduld, um zu erkennen, wann und wie Gott handeln will. Manchmal können wir es nicht erwarten und versuchen mit Eigeninitiative ein Problem zu lösen oder Nöte abzuwenden, weil wir die Geduld nicht aufbringen, auf ein göttliches Wirken zu warten. Oder wir können nichts mit der Art und Weise, die Gott bestimmt hat, zu wirken, anfangen. Warum erst mal diese schweren Gefäße anschleppen? und dann noch das Ganze aus dem tiefen Brunnen das Wasser schöpfen, 600 Liter. Und das bestimmt bei Hitze. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, warum ist Gott so kompliziert, wenn er doch die Macht hat, es so viel leichter zu machen? Es könnte doch einfacher gehen. Geduld und Sensibilität für das, wie und was Gott mit uns vorhat, das ist ein Schlüssel für das Bewirken von Wundern. Und es ist entscheidend auch für meinen dritten Punkt. Gott gebraucht uns Menschen, um zu wirken, um zu handeln. Er bindet uns ein. Vers 5, Maria sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Gott bindet gern und oft Menschen in seine Wundertaten mit ein. In unserer Geschichte sind es die Diener. Wir können davon ausgehen, dass vermutlich Maria durch sie auf die missliche Lage aufmerksam geworden sind. Ängstlich und verunsichert sahen sie wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als das zu tun, was Maria ihnen empfohlen hat, nämlich das zu tun, was Jesus sagt. Auch wenn es in ihren Augen eher unsinnig scheint, diese 6 einzelnen Krüge mit Wasser zu füllen. Aber vielleicht hatten sie auch nichts anderes zu tun. Mich würde schon Ihre Gedanken interessieren, wie Sie diese Eimer raufgezogen haben und vielleicht auch unterhalten haben, hey, weißt du, was er da vorhat, warum machen wir das eigentlich alles? Eigentlich habe ich keinen Bock drauf oder ja, sei still und mach einfach. Scheinbar sahen die Diener in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg, wie die Anforderungen oder Anordnungen zu befolgen. Und wie groß war wohl ihre Überraschung, als der erste Diener dann diese Schöpfkelle in den vollen Krug brachte und feststellte, hey, das ist ja nicht mehr weiß und durchsichtig, das ist ja rot. Aber probieren lassen wir lieber einen Schatzmeister. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Oder den Speisemeister. Aber wie groß war dann die Überraschung, als dieser Speisemeister, heute würde man wahrscheinlich Sommelier sagen, hey, das ist 1A Qualität. Das ist mit das beste Tropfen, den ich bisher getrunken habe. Hey, und ich verstehe es nicht, deswegen geht der Speisemeister oder der Sommelier dann zum Bräutigam, hey, ich verstehe es nicht, hey, da hast du 600 Liter Wein und hältst den zurück, Spitzenwein. Das brauchen wir nie im Leben und normalerweise gibt man das immer zuerst. Egal wie, jedenfalls Speisemeister, Bräutigam, Gäste, alle sind zufrieden, die Hochzeit ist gerettet, super. Welche Erkenntnis können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Ich denke, oftmals hört es bei vielen von uns vor dem Mitwirken auf. Wir sollten darauf bedacht sein, dass bei einer Vielzahl der Wunder Gottes Gott das Mitwirken von uns mit einbezieht. Zumindest sind da einige Beispiele in der Bibel. Eine Großstadt Jericho. Eine Großstadt Jericho wurde von Israel belagert und Gott hat sie aufgefordert, das ganze Volk mit Sack und Pack an 6 Tagen über um die ganze Stadt zu gehen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und am 7. Tag mussten sie 7-mal rumgehen, und zwar mit Pauken und Trompeten. Und erst dann stürzte die Stadtmauer ein und sie konnten sie einnehmen. Einbeziehung von Menschen in das Wunder. Als das Volk Israel durch die Wüste wandert, Richtung Kanaan, kamen sie an eine Stelle, wo alle Wasservorräte aufgebraucht waren. Und da wartet nicht irgendwo eine Oase, sondern Gott sagt zu Mose, nimm deinen Stab und hau gegen den Felsen. Eine separate Geschichte, Mose hat das auch nicht gleich gemacht. Aber als er es gemacht hat, kam lebensspendendes Wasser zum Stillen des Durstes von Mensch und Tier hervor. Ein syrischer Hauptmann musste in den Jordan gehen und sich 7-mal untertauchen, um von seinem Aussatz befreit zu werden. Und ich kann ihn verstehen mittlerweile, dass er sich weigerte, in diese Dreckbrühe zu steigen. Ich wollte es auch nicht. Aber er musste sich 7-mal untertauchen, mitwirken. Und auch in dem Neuen Testament lesen wir von einem Fischzug der Jünger, der ihnen erst dann gelungen ist, als sie die ganze Nacht durchgefischt haben. Und Jesus sagte am nächsten Morgen, fahrt nochmal raus, wirft nochmal aus. Da sind nicht die Fische automatisch ins Boot reingeflumpft, sondern sie mussten was machen. Sie mussten mitwirken, sie mussten tun, sie müssten den Anordnungen und dem Willen Gottes Folge leisten. Was können wir daraus ableiten? Ich denke, was hilft, es, wenn wir für einen arbeitslosen Freund beten und bitten, aber ihm nicht unterstützen, eine Arbeit zu suchen? Stellen oder bei Werbungen helfen. Was hilft es, für eine Prüfung zu beten, dass man es besteht, aber nicht lernen will? Was hilft es, wenn wir uns um Menschen in Not kümmern, wenn wir uns um Errettung unseres Nachbarn, unserer Freunde beten und wirklich auf die Knie gehen, aber nicht bereit sind, ihn uns zu öffnen, ihn einzuladen, ihm vielleicht auch mal die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkünden, die großen Taten Jesu. Was hilft es, wenn wir für Frieden in der Gemeinschaft bitten und zur Vergebung nicht bereit sind? Kann Gott wirken? Ich möchte es nicht ausschließen. Aber Gott wirkt umso mehr, wenn wir bereit sind, nach seinem Willen zu handeln. Ich denke, wir können so viele Wunder ermöglichen, wenn wir uns darum bemühen, im Rahmen unserer Möglichkeiten danach zu handeln. Und dabei immer eins nicht aus Acht lassen, immer nach Anweisungen und nach Ausrichtungen nach Gott, nicht nach eigenen Ermessen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, der war, ist und bleibt in Ewigkeit. Und wir dürfen Tag für Tag sein Wirken, sein Handeln sehen. Ob wir es wahrnehmen, das ist eine neue Herausforderung für uns. Es wahrzunehmen, es in unserem Leben mit aufzunehmen und dass wir auch wahrnehmen, was Gott mit uns vorhat, um Wunder geschehen zu lassen. Ich möchte uns ermutigen, unser Leben danach auszurichten. Wunder geschehen durch göttliches Wirken und Handeln. Es kann uns helfen, wenn wir uns diese 3 Punkte bewusst werden, Gottes Wirken immer wieder aufs Neue zu erleben. Ich schließe. Gott möchte gebeten werden. Heißt, im Gebet unser Anliegen aufrichtig an ihn herantragen. Gott bestimmt den Zeitpunkt und die Art, heißt, vielleicht brauchen wir mal Geduld. Vielleicht nicht gleich handeln, nicht nervös werden. Vielleicht müssen wir uns auch in Geduld und Glauben üben. Und 3. Punkt. Die Bereitschaft, uns von Gott gebrauchen zu lassen und seine Anweisungen auch befolgen. Ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Willen erkennen und danach handeln. Der Herr schenke uns das Gelingen und seinen Segen dafür. Dann können wir seine Wundertaten, die er bereits an uns getan hat und auch noch weiter tun, feiern. Amen.